Ja, wir haben Baustellen. Deswegen brummt so komisch. Ich fürchte, dass es daran liegt, aber schauen wir mal. Ich habe mir eine provokante Einstiegsfrage überlegt, die ich nicht stellen werde. Ich hätte mir gedacht, so dass ich zum Beispiel die Irene frage, naja, wie viel Geld hast du jetzt gemacht mit deinen Deals und so weiter. Ne? Genau. Richtig, ja. Und das ist eine kulturelle Frage, keine Frage. Und ich mache niemandem einen Vorwurf, wenn er darauf keine Antwort geben möchte, weil wir sind einfach so, ja. Das ist das, wo wir sind und wo wir stehen und das ist okay. Und es ist auch okay, wenn wir unserer Kultur entsprechend leben und die Regeln unserer Kultur respektieren, ja. Das Thema der Predigt ist Geld und unser Umgang damit. Und mich hat das sehr angesprochen, was die Babsi da gesagt hat in der Einleitung, nicht? Wenn ihr meine Gebote haltet, dann zeigt ihr mir, dass ihr mich liebt. Und ich wünsche mir, dass wir dorthin kommen, dass unser Umgang mit Geld ein Ausdruck unserer Liebe zu Jesus wird, dass wir uns da verändern lassen. Das ist spannend für mich. Ich bin sehr untypisch und sehr unösterreichisch, was das betrifft. Das muss ich gleich vorweg schicken. Ich habe da überhaupt keinen Genier, über Geld zu reden, auch nicht über das, was ich verdiene. Wollt ihr es wissen, oder? Genau, ja. Wollt ihr es wissen oder nicht, Mist? Also ich... Ja, na gut, also ich verdiene zum Beispiel, meine finanzielle Situation ist so, ich verdiene von der Vignette Wien 600 Euro brutto, das sind dann, nachdem es nur wenig ist, ungefähr ein bisschen über 590 Euro netto. Und bei Jugend am Werk verdiene ich, je nachdem wie viel Nachtdienste ich mache, netto plus minus 1300 Euro. Ich arbeite dort nur 19 Stunden, deswegen, also für das ist es sehr okay. Ja. Und ja. Brutto sind das 2600, weil meine Nachtdienst- und Sonntagsstunden unversteuert sind. Deswegen ist der Bruttolohn nicht so hoch, wie er sein sollte in Anbetracht des Nettolohns. Genau, so ist das. Und 260 gehen halt weg für die Kirche. Genau. Und dann vom Rest leben wir. Margit hat ähnlich viel wie ich, ja. Also, und ich, warum sage ich das? Geld ist etwas völlig wertneutrales. Geld ist nicht mehr und nicht weniger als ein simples Werkzeug, der uns den einfachen Austausch von Waren und Dienstleistungen ermöglicht. Sprich, Geld macht es mir viel einfacher, zum Friseur zu gehen, mir mein Brot zu kaufen und meine Möbel zu bezahlen und meine Miete zu bezahlen. Deswegen gibt es Geld. Und das war's auch schon. Das ist eigentlich alles. Und das Spannende ist, warum, was ist der Grund dafür, dass das dann so ein Tabuthema ist? Oder mit so viel Scham und so viel... Ich sage es jetzt einmal offen, irrationalen Konzepten oder Gedanken behaftet ist. Ja. Ich gehe darauf später ein. Ich fange mal an, was Jesus dazu sagt. In der Bergpredigt in Matthäus 6, Abvers 20, findet ihr einige gute und wichtige und wertvolle Aussagen, wie ein gesunder Umgang mit Geld ausschauen kann. Er sagt Matthäus Kapitel 6, Abvers 20, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Und ich glaube nicht, dass Jesus damit sagt, dass es eine Sünde ist, reich zu sein. Das glaube ich nicht, ja. Es kann falsch sein, wie ich mit meinem Reichtum umgehe. Das kann falsch sein. Reich zu sein, ist nicht verkehrt. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wieder verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und das finde ich sehr spannend, dass Jesus hier wirklich von einer geistlichen, sowas wie einer geistlichen Macht spricht, die hinter dem Geld steht. Ich erzähle euch eine Geschichte von einem nichtgläubigen Historiker in dem Zusammenhang. dass auch Menschen, die Gott nicht kennen, geistliche Wahrheiten erkennen. Der hat eine Geschichte des Krieges beschrieben und der hat dann einen Kriegsgott mit dem Namen Mars eingeführt. Der ist nicht gläubig, ja? Und warum hat er das gemacht? Er hat gesagt, im Zusammenhang mit Kriegen passiert so viel Irrationales, so viel unvernünftig, so viel Selbstzerstörerisches, dass es nicht erklärbar ist, dass Menschen das aus sich heraus machen, sondern da muss irgendeine Kraft von außen einwirken. Ja, also habe ich echt erstaunlich gefunden, dass ein nichtgläubiger Historiker sowas sagt. Und ich glaube, mit dem Geld ist es ähnlich. Dass da auch, wenn wir mit Geld falsch umgehen und wenn wir Geld zu unserer Sicherheit und zu unserem Trost und unserem Schutz machen, dass wir dann die Tür öffnen für negative geistliche Mächte, die uns dann wirklich in der Hand haben. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir so, wie man es vom Omen kennt, die ferngesteuerten Besessenen, das ist ein Blödsinn, sondern einfach beeinflusst, negativ beeinflusst sind von diesen spirituellen Mächten, ja. Jesus sagt dann weiter, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken und um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und die diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Es ist klar, wenn ich nicht weiß, wenn ich mir nicht dessen bewusst bin und wenn ich nicht in Beziehung stehe zu dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und nicht weiß, dass er derjenige ist, der mich mit allem versorgt, was ich brauche, dann ist Geld wichtig. Dann ist es wichtig und notwendig, dass ich mir finanzielle Sicherheiten schaffe, weil ich kann ja nicht, weiß ja nicht, was kommt, ja. Wenn ich mit Gott gehe, kann ich einen anderen Blick auf die Dinge haben und kann darauf vertrauen, dass Gott mich versorgen wird. Es ist trotzdem nicht unvernünftig und falsch, Geld auf die Seite zu legen. Gott hat uns aufgerufen, kluge und vernünftige Verwalter dessen zu sein, was er uns anvertraut hat, ja. Aber mein Geld, das auf unseren Sparbüchern liegt, das ist nicht unsere letzte Sicherheit. Weil unsere Eltern bzw. Großelterngeneration hat es zweimal erlebt, dass sie Geld hatten, zum Teil große, viel Geld, und das war einfach weg. In den 30er Jahren in der Inflation, nach dem Krieg, mit der Währungsreform. Die haben das erlebt, wie das ist, wenn man sich auf diese Dinge verlässt und auf einmal ist es einfach puff, weg. Ja. Es geht darum, ich bringe ein paar Bibelstellen, weil ich mir denke, das ist gut und wichtig, wenn wir das aus der Sichtweise her einmal sehen. Paulus schreibt im Römerbrief, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Das heißt also, wenn wir mit Jesus in einer Beziehung stehen, wenn wir Jesus unser Leben in die Hand gegeben haben, dann ist es unser Auftrag, nicht mehr so zu leben, wie die Menschen rund um uns herum, die Gott nicht kennen, die keine Beziehung zu ihm haben. Eben weil wir dann anlernen können und Schritt für Schritt hineinwachsen können darin, dass materielle Dinge nicht das Letzte sind auf dieser Welt und nicht das Endgültige, sondern dass es darüber etwas gibt, was viel größer, viel wesentlicher und von ewigem und unvergänglichem Bestand ist, ja. Dann können wir eigentlich nicht mehr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Und noch einmal, ich mag es überhaupt nicht, wenn Christen dann den Menschen oder der Gesellschaft Vorwürfe machen und sagen, boah, die sind so verdorben, die sind so schlecht und ba, 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 ba. Einerseits ja, andererseits, wenn wir das sehen, ist es unser Job als Kirche, ihnen zu erzählen und weiterzugeben, dass es ein besseres Leben mit Gott möglich ist. Jeder Vorwurf an die Schlechtigkeit der Gesellschaft ist eigentlich ein Vorwurf an uns selber, weil es uns noch nicht gelungen ist, die Menschen mit der Botschaft von Jesus zu erreichen. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass wir rauskommen aus dieser verurteilenden Haltung gegenüber den Menschen, die Gott nicht kennen. Wir sind ja selber alle einmal dort gestanden, in Wirklichkeit, oder viele von uns. Diejenigen, die nicht aus einem gläubigen Elternhaus kommen und schon von klein auf mit Jesus gegangen sind, die wissen das, wie das ist, denke ich einmal. Also ich kann mich noch gut daran erinnern. Ja. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, weil wir einen Gott haben, der uns versorgt. Und wir haben einen Gott, der uns im Überfluss versorgt. In 5. Mose 30, Vers 9 steht, und der Herr, dein Gott, wird dir Überfluss geben bei allem Tun deiner Hand, an der Frucht deines Leibes, also Kinder und Nachkommen, und der Frucht deines Viehs und der Frucht deines Ackerlandes, also in wirtschaftlichen Angelegenheiten heute, für dich zum Guten. Und im Psalm 23 steht dann dieser hammermäßige Vers, wo Gott sagt, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überflüssen. Ja. Wobei in Wirklichkeit, wenn wir das Leben anschauen, worum es im Leben wirklich geht, und das wissen auch viele Menschen in der Gesellschaft draußen, oder spüren es zumindest, es geht nicht um die materiellen Dinge. Materielle Dinge können unsere Seele nicht satt machen. Wir können es versuchen, aber im Endeffekt lassen uns diese Dinge hungriger und durstiger zurück, als wir vorher waren, wenn wir das zu unserer Sicherheit machen und glauben. Darin finden wir Erfüllung und Nahrung für unsere Seele. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Der größte Schatz, den wir als Kinder von Jesus und Nachfolger von Jesus haben, ist der, dass unsere Schuld vergeben ist, dass unsere Verfehlungen vergeben sind, dass wir versöhnt sein dürfen mit Gott. Das ist der größte Schatz, den wir haben. Dass wir erlöst sind, dass wir etwas haben, dass wir auf Jesus, einem Felsen stehen, der bis in alle Ewigkeit stehen wird. Ja, das ist der wahre Schatz, den wir haben. Die unermessliche Liebe, Annahme, Vergebung, Gnade, die Gott uns jeden Tag neu schenkt, das ist der Schatz, den wir haben. Das ist das, was mit dem Gott unsere Seele satt machen möchte. Das ist das, womit Gott uns, wo wir den Anker für unsere Seele finden sollen, weil das das einzige ist, was wirklich Bestand hat. Alles andere, wie Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, ne, das wird vergehen. Das zerfällt, zerbröselt, ist irgendwann nicht einmal nicht mehr da. Ja. Jesus sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei seine Seele verliert? Das bringt es für mich so schön auf den Punkt. Das ganze Geld können wir uns auf gut wienerisch in die Haare schmieren, wenn unsere Seele verloren geht. Und verloren gehen, damit meine ich jetzt nicht nur, wenn wir Gott nicht kennen, sondern auch wenn wir Gott kennen, aber nie das erleben werden, was Gott uns schenken möchte, weil wir so sehr noch immer am Geld festhängen und an den materiellen Dingen. Jetzt ist es so, wir leben hier in Österreich in einer unglaublich reichen Gegend der Welt. Ich habe ein bisschen Zahlen angeschaut. Die Zahlen von 2018 sagen, Österreich ist das viertreichste Land der EU. Nach uns kommen, wenn ich es richtig im Kopf habe, Dänemark, Deutschland, Schweden und Belgien. Ja. Wir sind, Stand 2018, das 14. reichste Land der Welt. Und damit auf dieser Tabelle gibt's knapp 190 Staaten gibt's derzeit auf der Welt, ja. Die sind da alle in dieser Liste drinnen. Und damit ihr das richtig einordnen könnt, was das heißt. 3/4 dieser Staaten auf der Liste haben weniger als die Hälfte von dem, was wir haben. Ja. 3/4 haben weniger als die Hälfte von dem, was wir haben. Und das ärmste Drittel auf dieser Liste, die ärmsten Staaten, das Drittel mit den ärmeren Staaten, bis zu den ganz furchtbaren Entwicklungsländern, wo die Leute nichts haben, buchstäblich, ja, die haben zwischen einem Zehntel und einem Hundertstel von dem, was wir haben. Nur damit ihr einordnen könnt, wie reich wir in Wirklichkeit sind und wie dankbar wir sein können dafür, dass wir in dieser Ecke der Welt leben dürfen. Und mir ist es ganz wichtig, wir müssen deswegen kein schlechtes Gewissen haben. Also ich habe keine Sekunde ein schlechtes Gewissen, weil ich in einem reichen Land lebe und auch materiell, dank dem, was wir beide verdienen, ich fühle mich eigentlich relativ wohlhabend, obwohl ich laut einer Statistik zu den untersten 20% der Haushaltseinkommen in Österreich gehöre. Finde ich sehr spannend. Weil eigentlich denke ich mir, uns geht's so gut, wir haben so viel, wir können uns so viel an Extras, Urlauben und ich weiß nicht, was alles leisten, ja. Und sind scheinbar gar nicht reich. Interessant, ja. Aber was wollte ich sagen? Ich soll mich nicht davon abhängig machen. Und es ist ganz wichtig, eins, was mir sehr wichtig ist, Reichtum bringt, beinhaltet eine Verantwortung. Ich weiß nicht, welcher US-amerikanische Milliardär das war, der gesagt hat, es ist keine Schande, reich zu leben, aber es ist eine Schande, reich zu sterben. Finde ich einen sehr klugen Satz. Ja. Im Korintherbrief sehen wir schon das Beispiel wieder bei der Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Da ist den Gemeinden in Kleinasien ist es relativ gut gegangen und die in Jerusalem, die haben Not gelitten. Und dann sagt der Paulus, im Augenblick habt ihr viel und könnt ihnen helfen und ein andermal können sie dann mit euch teilen, wenn ihr es nötig habt. Auf diese Weise hat jeder, was er braucht. Und deswegen ist es gut, wenn Reichtum da ist, weil die Reichen dann, wir leben in einer zerbrochenen und zutiefst ungerechten Welt. Das ist eine Tatsache, ja. Aber wir haben dank unserem Reichtums eine kleine Möglichkeit, etwas daran zu ändern. Das ist nicht viel, was jeder Einzelne von uns tun kann. Aber wir können was tun. Und ich meine zum Beispiel, wird dann immer gesagt, ja, die Bobos, die dann das Biozeug und das Fairtrade-Zeug kaufen, die haben ja nur ein schlechtes Gewissen und so. Ich habe kein schlechtes, ich mache das, ja, aber ich mache das nicht, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Sondern wenn ich Fairtrade-Bananen und Fairtrade-Kaffee kaufe, ja, dann habe ich die Möglichkeit, dass die Bauern, die das produzieren, von meinem Reichtum profitieren. Ich habe es nicht ausgesucht, dass ich hier lebe, die haben sich nicht ausgesucht, dass sie dort leben. Aber ich kann, indem ich ihre Produkte kaufe, dafür sorgen, dass sie im Gegensatz zu denen, die von den normalen globalen Konzernen für die arbeiten, ihre Kinder in die Schule schicken können, eine einfache Krankenversicherung haben. Und das sind Dinge, die in diesen Ländern absolut nicht selbstverständlich sind. Ja. Das ist auch wichtig, dass uns das bewusst ist, dass es viele Gegenden der Welt gibt, wo es ein Luxus ist, die Kinder in die Schule zu schicken und wo Menschen sterben an einer Blinddarmentzündung, weil sie sich nicht leisten können, ins Spital zu gehen, weil sie das selber bezahlen müssten. Das ist die Realität in dieser Welt und ich finde das wichtig, dass uns das auch bewusst ist, um ein bisschen mehr wertzuschätzen, wie gut es uns hier geht. Gott warnt uns auch davor, vor den Konsequenzen, wenn es uns nicht gelingt, aus dieser Abhängigkeit uns zu lösen. Da gibt es das Gleichnis vom Seemann. Wer die Bibel kennt, weiß, was ich meine. Ich lese das jetzt nicht und ich zitiere noch einen Satz daraus, und wo Jesus dann sagt, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Das heißt, wenn es uns nicht gelingt, uns aus diesen Bindungen zu lösen, dann hat das Auswirkungen auf unsere Beziehung zu Gott, dann hat das Auswirkungen auf unser geistliches Leben. Dann wird in unserem Leben die Botschaft von Jesus und damit auch alle Verheißungen, die damit verbunden sind, nicht wirksam werden können. Das wird ersticken und wird keine Frucht bringen. Und man wird an unserem Leben wenig bis gar nichts davon sehen können, was Jesus uns versprochen hat. Und das hat uns in Wirklichkeit nicht versprochen, um uns zu segnen, sondern das hat uns deswegen versprochen, damit andere Menschen durch uns gesegnet werden. Das ist der eigentliche Sinn von Gottes Segen. Natürlich freut er sich und wünscht er sich, dass seinen Kindern gut geht, so wie jeder liebende Vater das macht, ja. Aber Gottes Plan ist größer. Er wünscht sich, dass andere Menschen durch uns gesegnet werden und durch uns erleben und sehen können, dass es da mehr gibt, dass es einen Gott gibt und wie dieser Gott ist. Ja. Ich möchte noch was über den Zehnten sagen. Wer schon ein bisschen länger mit Jesus geht, weiß, was damit gemeint ist. Für alle anderen kurz zur Erklärung. Es gibt im jüdischen Gesetz das Prinzip, dass die Juden mussten damals 10% ihres Einkommens für den Tempel geben. Das heißt, jeder Jude musste die ersten 10% von Ernteerträgen, Tieren, die geboren wurden, egal was, ja, Geld, das er verdient hat, im Tempel abliefern. Und im Tempel wurden davon eben der Tempeldienst gemacht, die Priester wurden versorgt. Und das war deswegen für die Juden so wichtig, weil der Tempel war der Ort, wo Gott gegenwärtig war. Das war der Ort von Gottes Gegenwart, wo die Menschen, wo Gott da war, wo Gott gesprochen hat, wo am Versöhnungstag die Aussöhnung mit Gott passiert ist. Der Tempel war ganz was Zentrales für die Juden. den wir nicht mehr brauchen, weil Jesus jetzt in uns lebt. Wie er am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang zerrissen in der Mitte, der den, das Allerheiligste, den Ort der Gegenwart Gottes von allem anderen abgetrennt hat. Ja. Also diese 10%, und dann hört man da alles Mögliche und Unmögliche in diesem Zusammenhang. Ja. Und dann gibt's Leute, die sagen, boah, das ist ja Gesetz, an das Gesetz sind wir, als wir haben ja Jesus, wir sind daran nicht mehr gebunden, das gilt ja alles nicht mehr. Naja, dazu muss man ein paar Sachen wissen. Den Zehnten hat es schon vor dem Gesetz gegeben. Denn ist das Vieh, dieses Prinzip, 10% seines Einkommens oder seines Gewinnes Gott zu stiften, ist viel älter als das jüdische Gesetz. Das finden wir das erste Mal, wenn ich mich nicht irre, bei Abraham, wie er Melchisedek, von dem wir eben nicht wirklich wissen, wer das war, begegnet ist nach einem Feldzug, wo er große Beute und großen Gewinn gemacht hat, dann hat er 10% seines Gewinns diesen Priester vermacht. Und das ist 1. Mose 14 für die, die nachlesen wollen. Ja. Und diese 10%, warum diese 10%? Mich hat das selber interessiert. Ich will das dann auch wissen, wie kommt's bitte zu dieser Zahl? Ja? Und ich habe dann eine Überschlagsrechnung gemacht und ich bin draufgekommen, wenn man eine Kirche hernimmt, ja, mit sagen wir 30, 40 Leuten so in unserer Größe, ja, und wenn man weiters pessimistisch rechnet und sagt, das sind keine Großverdiener, die in der Kirche sind, die haben eher untere und mittlere Einkommen, wenn von allen Menschen, die dort verdienen, alle 10% ihres Nettoeinkommens der Gemeinde spenden, dann hat die Gemeinde alles, was sie braucht und kann noch sich an andere verschenken. Diese 10% sind einfach, habe ich gelernt daraus, so Daumen mal Pi, einfach Hausverstand. Die Summe in etwa braucht's, damit Gemeinde Gemeinde sein kann, damit wir das machen können, was Gott von uns möchte. Und das ist nicht viel mehr als nur am Samstag in den Gottesdienst zu gehen, sondern eben auch Dinge wie für die Obdachlosen zu kochen. Das kostet uns jedes Monat 300 €, und ich bin froh, dass wir das machen. Weil seit wir das machen, haben wir mehr Geld zur Verfügung. Ist spannend, oder? Und damit können wir noch mehr verschenken. Müssen wir schauen, was sich alles auftut noch, aber das Geld gehört raus. Das gehört nicht uns. Ja, klar müssen wir unsere Kosten decken, aber das ist so, das, wenn wir nur das im Blick haben, dann sehen wir, haben wir das Entscheidende nicht gesehen. Ja. Und es ist noch was, wenn man sagt, ja, Gesetz gilt ja nicht mehr, wir haben ja Jesus, na dann schauen wir uns doch bitte mal die ersten Christen an. Und die ersten Christen, Apostelgeschichte, weiß nicht welches Kapitel das es ist, ja. Die haben nicht 10% gegeben, die haben alles verkauft, was sie gehabt haben, alles in einen Topf geschmissen und damit alle versorgt sind. Also wenn wir sagen, Altes Testament gilt nicht mehr, dann bitte konsequent Neues Testament leben. Und das heißt, wir schmeißen alles in den Topf und alle haben alles gemeinsam. Könnte man auch sagen. Ja. Also wir sind frei. Der Petrus, der Apostel Petrus, schreibt das ganz Wichtiges zum Thema Freiheit vom Gesetz. Und ich finde, das gilt auch ganz zentral für unseren Umgang mit Geld. Ihr seid freie Menschen, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Und ich finde, mehr ist zum Thema Freiheit vom Gesetz nicht zu sagen. Da ist alles drinnen. Ja. Wie mache ich das jetzt konkret? Ich sage euch, wie ich es mache. Ja. Und ihr könnt dann entscheiden, wie ihr es machen wollt. Ich mache es so, seit ich in Geld verdiene, gehen 10% an die Kirche, in der ich gerade bin. Ja. Und seit ich 25 bin, glaube ich, gehen 10% von meinem Bruttoeinkommen an die Kirche, in die ich bin. Und dann gibt's diesen saublöden Entschuldigungsspruch, willst du den Bruttosegen oder den Nettosegen? Ich kann's nicht hören, solche Sprüche. Ich finde die sowas von mäßig, weil die so eine Themenverfehlung sind, ja. Warum Bruttoeinkommen? Ich bin der Meinung, meine Überzeugung, ja. Andere sehen das vielleicht anders. Meine Überzeugung ist, das Geld, das ich an Steuern an den Staat abliefere, ist nicht etwas, das mir der böse Staat wegnimmt, sondern das ist etwas, wo ich von meinem Bruttoeinkommen meinen Beitrag dazu leiste, dass wir in einem so wohlhabenden, sicheren Land leben können mit so hoher Lebensqualität. Wenn ich meine Steuern nicht zahle, dann ist das blitzartig nimmer mehr möglich, wenn das alles zu viele machen. Und wir sehen die Konsequenzen auch schon daran, am Abbau der Sozialleistungen und so, weil die sehr Reichen das nicht wollen und sich dem verweigern. Die Konsequenzen spüren wir schon. Es geht nicht darum, dass wir den Reichen ihr Geld wegnehmen. Es geht einfach nur darum, dass die ganz Reichen einen fairen Teil abliefern. Und wenn sie das nicht tun, dann haben wir Sozialabbau und, mit allen negativen Konsequenzen, die das hat. Der IWF hat eine Statistik veröffentlicht, 2015, und der IWF ist, glaube ich, frei von jeglichem Verdacht, ein linkslinker Gutmenschenverein zu sein. Der hat in einer Studie berechnet, dass die untersten 20%, was die Einkommen betrifft, in einem Land um 1% mehr Geld zur Verfügung haben, dann wird mittelfristig, also binnen 2 oder 3 Jahren, das Bruttoinlandsprodukt eines Landes um 0,4% wachsen. Das klingt wenig. Wer sich ein bisschen mit Wirtschaft auskennt, weiß, dass das ganz schön ordentlich ist. Das ist nicht wenig, sondern das ist beachtlich. So, was passiert, wenn die reichsten 20% um 1% mehr Geld haben? Was glaubt ihr? Es wird um 0,1 Prozentpunkte sinken. Das heißt, Armenfürsorge ist mitnichten verschwendetes Geld an Sozialschmarotzer. Armenfürsorge heißt, ich sorge dafür, dass es der ganzen Gesellschaft besser geht. Ja, nur ein paar nüchterne Zahlen. Ja, so, aber ich bin jetzt abgekommen. Also wir sind dabei stehen geblieben. Ich bin überzeugt davon, meine Steuern sind mein persönlicher Beitrag dafür, dass wir einen funktionierenden Staat haben. Ja. Das ist kein Geld, das mir weggenommen wird. Das gebe ich dem Staat, damit er funktionieren kann. Ich zahle in die Krankenversicherung wesentlich mehr ein, als ich rausbekomme. Ja, ist so, Gott sei Dank, weil ich einigermaßen gesund bin. Warum mache ich das gerne? In den USA ist das nicht so. Und in den USA ist es so, dass wenn wenig Leute, die wenig, so ein mittleres oder geringes Einkommen haben, wenn du dann Krebs bekommst, dann ist deine Existenz vernichtet. Weil du, wenn du wenig verdienst, hast du keine Chance, genügend in eine Krankenversicherung zu bezahlen, die diese teuren Behandlungen dann abdeckt. Ich will nicht, dass arme Menschen, oder eigentlich sind es nicht nur Arme, das sind ganz normale Leute, selbst für mein Einkommen, ich bin ja nicht reich, objektiv gesehen, selbst für mich wäre das dann ja der Hammer. Könnte ich meine ganzen Ersparnisse, alles wäre weg und ich hätte einen Haufen Schulden. Ja, ich nehme das jetzt nur als ein Beispiel her, nicht? Weil das, ich will nicht, dass das so ist, und deswegen bin ich gern bereit, mehr in die Krankenversicherung einzuzahlen, als ich rauskriege. Ja. Und das ist das, wozu ich mich entschieden habe, und deswegen sage ich, weil ich mein Einkommen, das, was ich bekomme, nicht das ist, was mir netto überbleibt für mich, ja, sondern das, was ich brutto rauskriege, deswegen gebe ich die 10% von dem. Ich kann niemandem von euch was vorschreiben, was ihr macht. Und ich will das auch nicht. Das ist etwas, das jeder für sich selber entscheiden muss. Das Einzige, was ich nicht gut finde, ist, wenn Leute sich zu entscheiden, gar nichts in die Gemeinde einzuzahlen, weil ich auf dem Standpunkt stehe, wenn ich Teil einer Familie sein möchte, dann gehört es einfach dazu, dass ich den Teil, der mir möglich ist, an den Kosten mittrage, die einfach da sind, ja. Und wenn jemand sehr wenig hat, ich weiß, wir haben bedürftige Leute in der Gemeinde. Wenn es nur 5 € im Monat sind, ist egal, ja. Wenn du nicht mehr geben kannst, super, dann gib die 5 € oder 3 €. Aber gib nicht nichts. Und ein heißer Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte und der mir aber wirklich wichtig ist, ist diese, ich nenne das die Gratiskultur unter Christen. Das tut mir zutiefst weh. Und mit Gratiskultur meine ich diese Haltung, diese fordernde Haltung, wo Christen, und leider begegne ich dem sehr oft, erwarten oder sogar fordern, dass sie Dinge von Christen gratis bekommen. Und das geht für mich gar nicht. Es wird dann oft ein Bibelvers verwendet. Wo habe ich denn jetzt? Matthäus 10,8, wo Jesus sagt, Umsonst habt ihr es bekommen, umsonst soll ihr es weitergeben. Das ist dann so das schlagende Argument dieser Leute, dass sie sagen, bitteschön, für ein Seminar darf man doch kein Geld verlangen. Hallo? Ihr habt es doch umsonst bekommen, gebt es umsonst weiter. Bitte, wo sind wir denn? Ne? Wer diesen Vers so zitiert, der zitiert nur den halben Vers. Und lasst gleich sicherheitshalber die erste Hälfte weg. Jesus hat diesen Vers in eine bestimmte Situation hineingesprochen, nämlich als er die 72 ausschickt, um von ihm zu erzählen, um für die Menschen zu beten und und. Der vollständige Vers lautet, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. Darum geht's. Dieser Bibelvers ist der Grund, warum wir, wenn wir auf die Straße rausgehen und für die Menschen beten, niemals Geld nehmen. Auch wenn es uns angeboten wird, es wird uns immer wieder Geld angeboten. Ja, aber wir nehmen das nicht. Und warum ich genauso zutiefst falsch ist, wenn wir in unserem persönlichen Umfeld für Menschen beten, für Menschen da sind und dann Geld dafür nehmen, das geht nicht. Weil die Autorität und die Vollmacht, die wir von Jesus übertragen bekommen haben, ja, die haben wir umsonst und unverdienterweise bekommen. Und genauso sollen wir sie umsonst und unverdienterweise weiterschenken. Aber was die Arbeit betrifft, da gibt es einen anderen Bibelvers. Der Paulus schreibt an den Timotheus, Älteste, die ihre Aufgabe voll gerecht werden, verdienen Anerkennung und Lohn. Besonders diejenigen, die sowohl predigen als auch lehren. Denn die Schrift sagt, hindert einen Ochsen nicht am Fressen, während er das Korn drischt. Und an anderer Stelle steht, wer arbeitet, hat auch Lohn verdient. Ja. Und mir tut das wirklich weh, wenn wir zum Beispiel ein Seminar anbieten und dann verlangen wir 40 Euro dafür. Ja. Und das ist wirklich wenig. Wir können das deswegen machen, weil die Referenten, die dann zu uns kommen, bereit sind, privat bei irgendwem zu schlafen und wir müssen ihnen kein Hotel bezahlen. Weil wir auch sonst sparen vorne und hinten, ja, und immer wieder auch einmal drauflegen als Gemeinde. Ja. Und ich weiß, es gibt Menschen, wir haben Menschen in der Gemeinde, für die sind 40 Euro viel Geld. Ja. Und wenn das so ist, dann bist du herzlich eingeladen. Geh in deinem Hauskreis, bitte die Menschen um Unterstützung. Es ist keine Schande, wenig zu haben und bedürftig zu sein. Ich will nicht, dass sich bei uns in der Kirche irgendjemand schämen muss dafür, dass er wenig hat. Das darf nicht sein. Ja? Und diese Menschen, die wenig haben, haben aus meiner Sicht heraus ein Anrecht davon, dass wir, die wir gut verdienen, und sie unterstützen und unseren Wohlstand auch mit ihnen teilen, ja, und ihnen davon was abgeben, damit auch sie was machen können und an Dingen teilnehmen können, ja. Aber die Leute, die Sprecher, die da zu uns kommen, die kriegen ihre Flüge nicht geschenkt, wenn sie zu uns fliegen. Die haben zu Hause ein Haus und eine Familie und die reisen herum, um uns, ihren Geschwistern zu dienen und zu helfen, Jesus besser nachzufolgen. Und dann sagen wir, boah, das ist nicht Jesus-mäßig. Überhaupt nicht Jesus-mäßig. Jesus-mäßig ist es zu sagen, hey, wie können wir die Leute beschenken? Wie können wir die Leute, was können wir für diese Leute tun, damit sie beschenkt und gesegnet werden für das, was sie tun? Das ist Jesus-mäßig. Ein anderes Beispiel ist der Felix zum Beispiel, hostet unsere Homepage für die Vineyard, ja? Und er macht das gratis. Ich habe ihn gefragt, hey Felix, was ist los? Ich habe keine Honorarnote von dir gekriegt. Wieso? Schick uns bitte eine Honorarnote. Und er hat gesagt, nein, will er nicht. Er möchte uns das gratis machen. Und das ist okay. Wenn er bereit ist, das zu tun, sage ich danke und freue mich darüber. Aber mir wird es im Traum nicht einfallen, dass ich zum Felix hingehe und sage, ja Felix, du bist in der Vineyard, du machst uns das eher so, verlangst dir nichts dafür, oder? Das ist nicht Jesus-mäßig, wenn wir so handeln. Und das zeigt, wenn wir dieses so handeln oder so denken, dann zeigt das, wie gebunden wir noch sind an das Geld. Und ich wünsche mir, dass wir frei werden davon. Gott will nicht, dass wir 10% von unserem Bruttogehalt brav abliefern und dann unser Hackerl machen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Das Ziel ist nicht eine Prozentzahl, das Ziel ist innere Freiheit. Darum geht es bei Gott immer. Dass wir rausfinden aus der scheußlichen Gebundenheit an Geld und materielle Dinge, weil wir verstanden haben, dass es viel wichtigere Dinge gibt im Leben. Und weil wir verstanden haben, wie beschenkt wir von Gott sind, mit allem, was wir brauchen, auch wenn wir vielleicht materiell wenig haben. Aber dass wir zu ihren nicht materiellen Dingen von Gott bekommen, ist so viel wertvoller und so kostbar. Und das soll nach außen fließen, um Menschen zu beschenken und zu segnen. Was hat das jetzt mit unserem Gemeindemotto zu tun? Wir haben ja dieses Komm, wie du bist, bring, was du hast, hilf uns, die Stadt zu verändern. Komm, wie du bist, heißt für mich, komm, es ist okay, wie du, was, wo auch immer du stehst, es ist egal, du bist hier willkommen. Auch der größte Geizkragen ist bei uns willkommen. Weil diese Menschen, da ist, weil da normalerweise eine Geschichte dahinter steht, warum Menschen so sind. Ja. Und dass die das nicht aus Bosheit oder ich weiß nicht was machen. Es ist egal, ob du reich, arm, Durchschnitt bist, jeder ist willkommen, so wie er ist, ja. Bring, was du hast, heißt für mich dann in dem Zusammenhang, leg das, dein Geld, deine Erhaltung, deine Einstellung zum Geld, leg das Gott hin, leg das Jesus hin. Lass dir von Jesus zeigen, wie für dich dein ganz persönlicher Umgang damit ausschaut. Lass dir von ihm zeigen, wo du da Veränderung brauchst. Ja? Und geh mit ihm den Weg und such dir die Unterstützung von deinen Geschwistern hier. Dafür sind wir ja da, dafür haben wir uns einander. Und das Hilf uns heißt für mich, das bringt für mich dieses wunderbare Vineyard-Motto, der John Wimber hat das auf Englisch genannt, everyone gets to play, auf Deutsch heißt das, jeder macht mit. Ja. Lösen wir uns bitte von diesem Amtskirchenbild, wo Kirche irgendeine abstrakte Institution ist, die für alles zuständig ist und wir gehen halt hin und gehen wieder heim und zahlen halt und fertig und das war's. Ja. Kirche, ich bin Kirche, wir sind alle, jeder von uns ist Kirche. Ja. Jeder macht mit, betrifft nicht nur das Übernatürliche, wenn wir für Heilung beten, sondern jeder macht mit, betrifft unser ganzes Leben und damit auch unseren Umgang mit Geld. Und das Schöne daran ist, und das Versprechen Gottes daran ist, dass Menschen an, dass unser Umgang mit Geld eine großartige Chance ist, wie Menschen Gott erleben können. Dass für unser Umgang mit Geld eine Möglichkeit ist, Türen zu öffnen, wo Menschen erleben, ja, Moment, was ist da los? Wieso bist du so großzügig? Warum machst du das so und nicht anders? Warum hast du immer genug, obwohl du irgendwie dir keine Sorgen machst? Warum hast du keine Sorgen? Schau dir die Zeiten an und so weiter und so fort, ja. Und so haben wir die Möglichkeit, auch über unseren Umgang mit Geld die Stadt zu verändern, jeder Einzelne von uns. Und wir als Kirche können die Stadt dann verändern, wenn ich, du, wenn wir, jeder Einzelne von uns die kleinen Schritte macht, die in unserer Hand liegen. Wisst ihr, die großen Veränderungen passieren normal oft nicht durch irgendein großes Puff, durch irgendein spektakuläres Ereignis, sondern passieren dann, wenn viele Menschen gemeinsam die kleinen Schritte gehen, die in ihren Möglichkeiten liegen. Und das wünsche ich mir, dass wir auch in unserem, mit unserem Umgang mit Geld einfach zu Hoffnungsträgern werden für die Menschen um uns herum. Dass Menschen anhand unseres Umgangs mit Geld erleben können, dass mehr möglich ist. Und damit möchte ich abschließen.